So, zunächst mal darf ich noch alle begrüßen. Bei manchen habe ich es ja schon beim Eingang geschafft. Thema heute ist Gemeindewachstum. So eine Gemeinde kann doch ein ganz gemütlicher Platz sein. Man kommt jeden Sonntag zusammen, man kennt sich, man fühlt sich wohl miteinander. Eigentlich möchte man an der Situation gar nichts ändern. Mir ist an mir. War das bei Jesus auch so? Nö, der zog durchs Land und versuchte, möglichst viele Menschen zu erreichen. Vielleicht würde man heute Jesus als einen Evangelisten bezeichnen. Und seine Nachfolger, die haben das auch so gemacht. Und Jesus selber hat uns das sogar noch mal ans Herz gelegt, bevor er die Erde verließ. Matthäus 28. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, ne? Der Missionsbefehl, wie wir den kennen, zu manchen Zeiten hat es in der Kirche große Aufbrüche in Mission gegeben. Man denke ans 19. Jahrhundert, wo also auch von Deutschland aus, auch von England aus, viele Missionare in ferne Länder gegangen sind. Und die haben eine Saat ausgebracht, die hat nicht immer gleich Früchte getragen, es gibt schlimme Missionarsschicksale, aber sie bringt Früchte. Und wir sehen das gerade in den letzten Jahrzehnten, dass in der fernen Welt oft riesige Erweckungsbewegungen laufen, von denen wir nur träumen können. Die Saat hat also große Früchte getragen. Und es ist sehr schön, das zu sehen. Aber das muss nicht nur in fernen Ländern so sein. Jesus hat ja nicht gesagt, geht hin in ferne Länder und lehrt sie halten und so weiter. Sondern hat gesagt, in alle Welt. Auch Deutschland, ne? Gehört ja auch zur Welt. Wir sind nämlich weit davon entfernt, ein christliches Land zu sein. Man kann rechnen, es dürfte noch ungefähr 2% Christen in unserer Bevölkerung geben. Die Dateileichen mal nicht mitgerechnet. Das heißt, wir sind absolut missionsbedürftig. Und wir erleben in Deutschland, dass also auch zahlreiche Gemeinden kräftigen Schrumpfungsprozessen unterworfen sind. Und diese Schrumpfung kann man auch in den Großkirchen sehen. Und das läuft oft in einem erschreckenden Maße ab. Das geht so weit, dass die Großkirchen zum Teil Kirchengebäude aufgeben müssen, weil sie effektiv keinen Bedarf mehr haben. Und ein besonders schreckliches Beispiel habe ich mal im Westfälischen gesehen, wo ich wegen eines Industrieseminars unterwegs war, abends eingeladen wurde von einem Auftraggeber. Und die Kneipe war in einem ehemaligen Kirchengebäude. Also da ist bei uns inzwischen einiges möglich. Aber es ist nicht nur negativ, es ist auch sehr Positives möglich. Das muss nämlich nicht so sein. Es gibt auch Gemeinden, die geradezu unverschämt wachsen. Also wir kennen zum Beispiel ganz gut die Gemeinde Andreas Herrmann in Wiesbaden, Christliche Zentrum Wiesbaden. Der hat da mit 6 Leuten angefangen und gut zehn Jahre später sind es an die 1000 Mitglieder gewesen. Das ist ein Wachstum, ist eine Explosion, nicht? Oder wir waren, meine Frau und ich, in Italien mal in einer Gemeinde. Wir haben ja dort sehr nach einer Gemeinde gesucht. Und die waren mit ihrem Gottesdienst in einem hässlichen Industriegebäude, in einem kleinen Raum, der auch noch der Sonne ausgesetzt war, furchtbar schlechte Luft. Ich war schon in Sorge, dass mir meine Frau nicht umkippt, die kann nicht gut mit schlechter Luft. Und der Pfarrer hatte das bemerkt und kam nach dem Gottesdienst zu uns und sagte, das würde nicht so bleiben, er wollte uns sein Neubau, Kirchengebäude zeigen. Der war im Rohbau schon fertig, man konnte also die Dimensionen ganz gut sehen. Und mein erster Gedanke war, Mensch, Nuccio, willst du jemals diese Kirche vollkriegen? Und 3 Jahre später waren wir nochmal da. Seine Leute, die er hatte, hätten also diese Kirche zu einem Fünftel vielleicht ausfüllen können. War richtig großzügig geplant. Und 3 Jahre später waren wir nochmal da standen die Leute hinten an der Wand, weil sie keinen Platz mehr fanden. Also nur Mut, auch heute können Gemeinden gewaltig wachsen. Und jetzt möchte ich einfach mal drei Fragen nachgehen, die das Gemeindewachstum betreffen, die also ziemlich entscheidend dafür sind, wächst eine Gemeinde oder wächst sie nicht oder schrumpft sie gar? Die erste Frage, die ich hier stellen möchte, ist, mit welcher Kraft bauen wir eigentlich Gemeinde? Normalerweise geht das doch so, dass wir ein paar Leute aussuchen und sagen, gut, die übernehmen jetzt mal Ämter und dann machen wir ordentlich Werbung und dann hoffen wir, dass Leute kommen. Und das ist im Prinzip ja gar nicht mal so verkehrt. Aber diese unsere eigene Aktivität sollte unter einer wirklich kompetenten Führung stattfinden. Wir müssten also jemanden haben, der mit Gemeindegründung große Erfahrung hat und der auch in der Lage ist, große Kraft zu verleihen, um Gemeinde zu bauen. Also irgend so eine ganz berühmte Evangelistenpersönlichkeit oder so. Lesen wir mal in Lukas 24. Jesus hat da nämlich Vorkehrungen getroffen. Der hat sich das überlegt, wie man am besten Gemeinde baut. Und da lesen wir, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das heißt, Jesus hat seine Jünger sogar zurückgehalten. Nicht, das wäre doch an sich ganz gut gewesen, wenn die nach Jesu Himmelfahrt mal gleich die Sachen gepackt hätten und angefangen hätten zu evangelisieren. Jesus wollte das nicht. Der wusste nämlich, wenn die das alleine machen, da kommt nichts bei raus. Die brauchen jemanden, der sie führt, der sie leitet, der sie mit Kraft ausrüstet. Er hat gesagt, bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist gekommen ist. Sonst passiert nur Unsinn. Den braucht ihr, da ohne geht das nicht. Jesus wusste, dass seine Leute das aus eigener Kraft nicht können. Wie ist denn das mit uns? Sind wir jetzt der Überzeugung, dass wir das sehr viel besser als die Apostel können, dass wir so viel Kraft haben, dass wir den Heiligen Geist nicht brauchen? Die Antwort, die wir auf diese Frage geben, entscheidet grundsätzlich darüber, ob wir Gemeindewachstum haben. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, werden wir scheitern. Entweder wird die Gemeinde nicht wachsen, oder es wird etwas daraus, was keineswegs eine Gemeinde Jesu Christi ist. Man kann sich auch von der anderen Seite helfen lassen. In den beiden Beispielen für ein starkes Gemeindewachstum, die ich oben genannt habe, war bei beiden herausragend, dass die den Heiligen Geist sehr in Ehren halten und sehr mit dem Heiligen Geist zusammenwirken. Achtet mal darauf, wenn ihr eine Gemeinde seht, die schrumpft. Achtet mal darauf, wie steht die zum Heiligen Geist. Oder schaut euch mal die Großkirchen an. Wie stehen die zum Heiligen Geist? Ratet mal, ob die schrumpfen oder wachsen. Zweitens. Die zweite Frage betrifft die Inhalte. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Inhalte wollen wir als Gemeinde eigentlich vermitteln? Jesus hatte gesagt, wir sollen die anderen Menschen zu Jüngern machen. Das bedeutet, sie sollen Nachfolger Jesu werden. Das ist ja auch das, was das Evangelium lehrt. Insgesamt, wir sollen die anderen Menschen zu Jüngern Jesu, zu Nachfolgern Jesu machen, nicht zu weniger. Machen das nicht die evangelistischen Dienste? Die sind doch dafür da. Da kommt doch ein Evangelist und der macht dann eine Zeltmission oder so und da werden die Menschen gewonnen und die kommen dann hinterher in die Gemeinde und in der Gemeinde, da sind wir dann wieder beieinander, nicht? Und unter uns. Das hat Jesus hier aber nicht gesagt, sondern der unterscheidet da gar nicht zwischen evangelistischem Dienst und Gemeinde. Ich habe manchmal den Verdacht, Jesus ist der Meinung, eine Gemeinde ist ein evangelistischer Dienst. Leuchtet mir auch irgendwo ein. Und darum geht es, wir als Gemeinde haben die Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Das ist die einzige Aufgabe, die wir haben. Natürlich, da kommen noch ein paar nette Sachen als Beiwerk dazu, aber die entscheidende Aufgabe, um die es wirklich geht, ist das Evangelium verbreiten, ist Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu Jesu Jüngern zu machen. Und interessanterweise kann man beobachten, wenn eine Gemeinde diesen Inhalt wirklich vermittelt, sich darauf konzentriert, dann wächst sie auch. Die Leute wollen Authentizität. Die wollen gar nicht, dass Gemeinden oder die Kirche sich den Menschen anpasst, sich dem Zeitgeist anpasst. Und die Menschen auch heute können sehr, sehr genau unterscheiden, ob wir authentisch sind oder ob wir das nicht sind, ob unser Inhalt, den wir vermitteln, authentisch ist oder ob er es nicht tut. Und drittens, jetzt kommen wir zum Punkt, sind wir selbst authentische Christen? Das ist die Frage, wirken wir denn nach außen glaubwürdig? Es geht nicht darum, dass wir die Welt verbessern. Das passiert leider bei Gemeinden immer wieder, dass sie dann sozusagen den Aufruf empfinden, sie müssten nur die Welt verbessern und an der Ökologiebewegung teilnehmen oder an der Friedensbeschleunigung oder all solchen Sachen. Darum geht das gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir die Welt verbessern. Die Welt ist nicht zu verbessern. Und wer das nicht gemerkt hat, der sollte mal Nachrichten hören. Die Welt dient dem Fürsten der Finsternis. Da gibt's nichts zu verbessern. Da müssen wir warten, bis Gott Gericht hält und die Offenbarung 20,10 erfüllt wird. Also wenn der Feind euch mal gerade wieder ärgert, erinnert ihn an Offenbarung 20,10. Aber heißt das jetzt, wenn wir die Welt nicht verbessern können, heißt das jetzt plötzlich, ist egal, wie wir leben? Lesen wir Philipper 2, Vers 15. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das ist nicht ohne Grund dieses Beispiel gewählt. Wie ist das mit den Sternen am Nachthimmel? Schaut euch das mal an, wenn es einen schönen sternklaren Himmel gibt, am besten mal ein Stück weg von irgendeiner Stadt, wo es dann wirklich dunkel ist. Das ist eine Pracht. Aber die Sterne sind keine Beleuchtungskörper. Also es wird davon, wo man jetzt rumläuft, wird nicht hell von den Sternen. Überhaupt nicht, das ist ringsherum schwarze Finsternis. Aber die Sterne leuchten umso prächtiger, je größer die Finsternis ist. Das ist hier in dem Beispiel durchaus gemeint. Wir, die wir da sozusagen abgebildet werden in diesem Gleichnis als die Sterne am Nachthimmel, werden die Erde nicht hell machen, aber großartige Lichter in der Finsternis. Der Kontrast macht's. Wir sollen einen Kontrast bilden zum Programm in der Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sollen die Menschen anziehen wie die Motten das Licht. Denn es gibt nur einen einzigen Weg heraus aus diesem Chaos. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Punkt aus. Da gibt's nichts zu verwässern. Das ist eine absolut kompromisslose Aussage. Und wie ist das, wenn wir uns auf den Weg der Heiligung begeben, wenn wir Nachfolger Christi werden wollen, dann wollen wir doch Jesus ähnlich werden. Also auch in diesem Punkt ähnlich kompromisslos. Das passt heute überhaupt nicht in die Welt mit all ihrer Toleranz. Auch Toleranz der Sünde, Toleranz dem Bösen gegenüber, wo Toleranz wirklich nicht angesagt ist. Da passt das überhaupt nicht hin. Da heißt es dann, das muss ja jedem selbst überlassen bleiben, wie er seine Spiritualität auslebt. Aber damit kommt man nicht aus dem Chaos dieser Welt raus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus gesagt. Niemand. Das ist der einzige Weg. Und man kann es sicher auch logisch klar machen. Gott hat dabei zugesehen, wie sein eigener Sohn gekreuzigt wird. Das hat ihm bestimmt keinen Spaß gemacht. Und wenn ein allwissender Gott keinen anderen Weg gefunden hat als diesen, der für seinen Sohn so viel Leiden gebracht hat, könnt ihr mir glauben, es gibt keinen anderen Weg. Wirklich nicht. Und Menschen haben auch heute noch Sinn dafür, ob jemand authentisch ist oder nicht. Jemand, der etwas predigt, was er selber nicht glaubt, da gibt's heute Meister drin, die werden niemanden anziehen, die werden niemanden als Nachfolger finden. Die bilden eine lächerliche Figur. Man muss selbst brennen, wenn man andere anzünden will. Gerade der Versuch der Christen, sich dem Zeitgeist anzupassen, hat die großen Kirchen leer gemacht. Wenn die Christen wie die Welt sind, was haben sie denn anderes zu bieten als die Welt? Die Welt kann bessere Unterhaltungsprogramme. Da brauchen wir nicht in Konkurrenz zu gehen. Wofür auch? Dass wir die Leute vertreiben, wenn wir nicht authentisch sind, ist eine Sache und das ist schlimm genug. Aber es passiert noch etwas Zweites. Wir betrüben den Heiligen Geist. Und was hatten wir zu Anfang gesagt? Wir können die Gemeinde nur bauen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist jetzt betrüben, dadurch, dass wir das Evangelium verwässern, dadurch, dass wir selber nicht authentisch sind, dadurch, dass wir uns selbst der Welt anpassen, dann wird der Heilige Geist sich zurückziehen. Und rate mal, auf wessen Kraft wir dann angewiesen sind. Auf unsere eigene. Und aus ist es mit dem Wachstum. Nicht nur das, wir bringen uns auch um den Segen, der auf der echten Nachfolge Christi liegt. Markus 16. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Also Jesus selbst stellt sich hier hinter seine Nachfolger. Er selbst stellt sich hinter die authentischen Christen. Er selbst stellt sich hinter die authentische Verbreitung des Evangeliums. Und achtet mal darauf, da steht nicht, dass Jesus nur große Evangelisten durch Zeichen und Wunder bestätigen will, sondern ganz einfach, die glauben. Und ihr glaubt doch auch. Das heißt, das gilt auch für dich und mich. Nicht nur für die großen Evangelisten. Auch heute lehrt uns die Erfahrung, dass das genau so ist. Man hat mal in der Kirche die Lehre verbreitet, die Zeichen und Wunder, die wären mit dem ersten Jahrhundert des Christentums zu Ende gegangen und seitdem hätten wir die Bibel und dann brauchten wir die Zeichen und Wunder nicht mehr. Also in Markus 16, Vers 17 und 18 steht das nicht. Da steht nicht, dass eine zeitliche Begrenzung auf das erste Jahrhundert ist, sondern das steht da als allgemeine Aussage. Das gilt auch heute. Und das können wir auch heute so erleben. In zahlreichen evangelistischen Diensten können wir das seit ungefähr 150 Jahren wieder besonders deutlich und besonders intensiv beobachten. Übrigens, die Medien bringen sowas nicht. Da muss man sich schon selber drum kümmern, das herauszufinden. Und im Übrigen hat es ja auch zahlreiche schöne Ereignisse schon in unserer eigenen kleinen Gemeinde gegeben. Es gilt da klar zu unterscheiden. Es ist nicht die Aufgabe der Christen, die Welt zu verbessern, sondern die Christen sollen das Licht der Welt sein. Die Sterne am Nachthimmel, die Sterne in der Finsternis des Nachthimmels. An ihnen soll man sehen können, dass es Licht gibt in der Finsternis, auch wenn die Finsternis noch da ist. Die Finsternis geht davon nicht sofort weg, da muss sich Jesus selber nochmal drum kümmern und das hat er uns verheißen, dass er das tun wird. Aber wir kriegen sie nicht weg. Aber wir können Licht in der Finsternis sein. Jesus selbst hat übrigens bei seinem Erdendasein die Welt auch nicht verbessert. Lest mal das Neue Testament nochmal darauf hin. Im Gegenteil, er hat sogar die Erwartungen der Menschen in seiner Zeit schwer enttäuscht. Die Leute haben geglaubt, dass wenn der Messias kommt, dass er die Römer wegjagt, dass er die Krankheiten abschafft, dass er den Hunger abschafft, dass er die Armut abschafft. Das hat man von ihm erwartet. Die Erwartung ist gar nicht so falsch, aber das kommt beim zweiten Kommen Jesu, beim ersten nicht. Und Jesus hat damals gerade die Leute, die besonders in der damaligen Bibel in den alten Schriften gelesen haben und ihnen nachgefolgt sind, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hat er so furchtbar enttäuscht, dass sie ihn schließlich haben umbringen lassen. Er hat die Welt nicht verbessert, aber war das Licht der Welt. Und hat den Weg gezeigt, der aus der Finsternis rausführt. Übrigens den einzigen Weg. Jesus hat das in mehreren Abschnitten gesagt. Er hat gesagt, solange ich auf der Erde bin, bin ich das Licht der Finsternis, in der Finsternis. Dann hat er gesagt, für uns, als er die Erde verlassen hat, ihr seid das Licht der Welt. Immer noch keine Finsternis weg, die Finsternis ist immer noch da. Und dann hat er noch gesagt, wenn ich wiederkomme, mache ich die Finsternis weg. Das ist eine schöne Aussicht, aber solange das noch nicht so ist, sollen wir das Licht in der Finsternis sein. Das ist so etwa wie mit den Leuchtfeuern auf See. Wenn man mal im Dunkeln auf See unterwegs ist, können Sie auf einem Kreuzfahrtschiff nicht erleben, weil da so viel Licht ist. Aber wenn man mal wirklich im Finstern auf der See unterwegs ist, das ist richtig finster. Da sieht man die Hand vor Augen nicht, so schwarz ist das. Aber man kann die Leuchtfeuer sehen. Und die Leuchtfeuer zu sehen reicht, damit die Schiffsführung den Weg finden kann. Und genauso ist es mit dem Licht der Welt. Wenn wir Jesus sehen oder wenn die anderen Menschen die Christen sehen, jedenfalls so soll es sein, dann können sie den Weg aus der Finsternis herausfinden. Darum geht das dabei. Also geht in erster Linie nicht darum, dass wir Traktate verteilen, das muss gar nicht falsch sein, aber es geht nicht in erster Linie darum, sondern wir müssen erkennbar anders sein als die anderen Menschen. Licht ist was anderes als Finsternis, das muss man deutlich sehen können. Aber wie kriegen wir das hin? Nicht, stellt euch vor, wenn ein Fremder in die Gemeinde kommt, dann sollte es eigentlich so sein, wenn der wirklich ein Fremder ist, also ein weltlicher Mensch, dann sollte der das Gefühl haben, Menschenskinder, was haben die, was ich nicht habe? Oder noch besser, so wie die möchte ich auch werden. Wenn wir das hinkriegen, wenn das da ist, dann brauchen wir uns ums Gemeindewachstum keine Sorgen zu machen. Aber wie kriegen wir das hin? Die Antwort ist eigentlich wieder ganz einfach. Wenn wir wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sind wir in diesem Zustand. Dann werden wir zum Beispiel unsere Gemeinde nicht mehr als ein Privatklüppchen, mir san mir, betrachten, so dass wir zufrieden sind, wie wir alle miteinander am Sonntag kommen oder nochmal im Bibelkreis, aber die da draußen, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Ne? Es gibt diese Haltung durchaus in manchen Gemeinden. Die wird dann verschwinden. Sondern wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann werden wir eine enorme Liebe für die Verlorenen entwickeln, die uns umtreibt, Menschen zu Jesus zu führen. Das heißt, wir werden buchstäblich auf Gelegenheiten lauern, bei denen wir das Wort weitergeben können. Und der Heilige Geist wird uns stupsen und sagen, pass mal auf hier, bei dem Menschen, da, den sprich mal an, der ist offen. Das können wir von außen nicht sehen, aber wenn wir unter der Führung des Heiligen Geistes stehen, können wir es merken. Dann werden wir einen Fremden etwa, der in unsere Gemeinde kommt, jetzt nicht nur dem Begrüßungsdienst überlassen, sondern wir werden sehen, oh, da kommt ein Fremder, der war noch nicht hier. Das ist aber schön, dass der da ist. Und wir werden auf ihn zugehen und ihn begrüßen und ihm sagen, dass wir uns freuen, dass er da ist. Warum? Weil wir uns freuen, dass er da ist. Wir werden die Hand an den Flug legen und nicht zurückschauen. Wir werden nicht versuchen, überholte Traditionen fortzuführen, die gar nicht zum Evangelium gehören. Und daraus etwa noch unsere Identität herleiten. Es gibt Gemeinden, die leiten ihre Identität mehr aus der Tradition als aus dem Evangelium her. Unsere Identität wird dann von Jesus und vom Heiligen Geist und der Bibel bestimmt und von nichts anderem. Schon gar nicht von irgendwelchen kirchlichen Traditionen. Unsere Gemeinde wird vor Lebendigkeit sprühen und wir werden nicht nur 500 Jahre alte Lieder singen. Machen wir auch nicht. Unser Gottesdienst wird nicht nach einem starren Plan ablaufen, sondern in einem leichten und flexiblen Gerüst. Und wir werden stets offen sein für das, was der Heilige Geist gerade wirken will. Wir werden einen hinreißenden Lobpreis haben. Weil die Kinder Gottes ihren Vater lieben und sie deswegen ein Drängen in sich tragen, ihn zu loben und zu preisen. Und Gott selbst wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Jeder wird nach seinen Begabungen in der Gemeinde mitwirken, weil er Jesus und seine Geschwister liebt. Gott ist heute der gleiche wie vor 2000 Jahren. Lasst euch von niemandem einreden, dass Zeichen und Wunder aufgehört haben. Es ist ja auch blanker Unfug. Wir haben es ja selber mit eigenen Augen gesehen. Und es gibt eine Menge von Beispielen aus gerade mal den letzten gut 100 Jahren. Und ich will ein paar solche Beispiele jetzt zitieren, einfach weil sie ermutigend sind, weil sie so schöne Beispiele dafür sind, wie Gott in seiner Gemeinde wirken kann. Da ist also etwa zum Beispiel der Dienst von Reinhard Bonnke. Es ist sicher einer der Dienste, die im 20. Jahrhundert die meisten Menschen zu Jesus geführt haben. Reinhard Bonnke ist nicht ohne Kritik geblieben. Er ist von manchen Christen durchaus kritisiert worden. Man hat ihm im Spaß den Spitznamen gegeben, der Mähdrescher Gottes. Aber er hat eine mächtige Ernte eingefahren. Und er hat angefangen mit im Grunde nichts in den Händen und nur dem Ruf Gottes das zu tun. Und er hat Veranstaltungen, Evangelisationsveranstaltungen gehabt, in denen nicht nur ein paar Hansel gekommen sind, sondern bis zu einer 500.000 Menschen in einer Veranstaltung. Wenn man diese Bilder sieht, das sind Menschen bis zum Horizont. Bonnke ist aber keineswegs ein Einzelfall. Es hat zahlreiche so bemerkenswerte Dienste in den letzten 100 Jahren gegeben. Der Engländer Smith Wigglesworth, haben wir ihn, da ist er links. Der kam aus ganz, ganz armen Verhältnissen. Der war sogar Analphabet. Der hatte gar keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, da er als Kind schon mitarbeiten musste, um die Familie mit ernähren zu können. Der hat erst von seiner Frau anhand der Bibel lesen und schreiben gelernt. Und er hat einen unglaublichen Dienst gehabt. Er hat einmal gepredigt in einer Weise, dass es Tausende anzog, aber sein Dienst war genau entsprechend der Zusage Jesu, mit Heilungswundern begleitet, dass man es nicht zählen kann. Und sogar zahlreiche Auferweckungen von Toten waren dabei. Die Amerikanerin Maria Woodworth Etter hatte einen sehr erfolgreichen Predigtdienst. Das fing an noch vor der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und hat weit ins 20. Jahrhundert hineingereicht. Und wie wir hier sehen, sie ist eine kleine, zierliche, eigentlich unscheinbare Frau. Und es ist damals im Amerika, im sehr puritanischen Amerika, schon eine Riesenschwelle gewesen, dass sie überhaupt predigen konnte. Denn in den meisten Gemeinden in den USA damals herrschte die Meinung vor, dass Frauen nicht predigen dürfen. Aber Gott hat sie in enormem Maße bestätigt, mit extremen Zeichen und Wundern in ihrem Predigtdienst. Der Engländer Charles Spurgeon hatte eine kleine Gemeinde in London, die innerhalb von 7 Jahren auf über 5000 Mitglieder anwuchs, Gemeindewachstum, und aus ihrer kleinen Kirche so herausplatzte, dass sie ein wesentlich größeres Kirchengebäude bauen mussten. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Spurgeon gewirkt hat. Es ist ein Leben, was unter einem enormen Segen Jesu gestanden hat. Der zweite, den wir hier auf dem Bild sehen, rechts, das ist der amerikanische Prediger A.A. Allen. Der hatte in seinen Evangelisationsgottesdiensten regelmäßig zum Teil fast unglaubliche Heilungswunder. Also von Leuten mit Krebs im Endstadium. Die sind in seinen Gottesdiensten geheilt worden. Ebenso war das bei der Predigerin Catherine Kuhlmann, in deren Gottesdiensten sich manchmal zahlreiche leere Rollstühle am Rande des Gemeindesaals ansammelten. So richtig so die Reihe nach wurden die da aufgebaut. Und wenn es dann richtig viele waren, dann pflegte sie zu sagen, I love empty wheelchairs. Ich liebe leere Rollstühle. Den Fernsehprediger Benny Hinn dürfte wahrscheinlich jeder von uns kennen. Auch in seinen Veranstaltungen wird das Evangelium klar gepredigt und sie sind durch große Teilnehmerzahlen gekennzeichnet. Auch hier geschehen immer wieder Zeichen und Wunder. Allen ist gemeinsam, allen diesen Beispielen ist gemeinsam, dass durchaus weltliche Menschen in Scharen zu den Veranstaltungen gekommen sind. Es geht ja nicht darum, dass wir unter uns bleiben. Wir sollen ja nach draußen wirken. Wir müssen ja gerade die weltlichen Menschen heranziehen. Und das, was sie alle auch gemeinsam hatten, sie hatten Jesus im Herzen, sie hatten klar das Evangelium gepredigt, ohne Verwässerung, ohne Anpassung an den Zeitgeist. Und sie hatten einen herausragenden Glauben und sie haben alle mit dem Heiligen Geist zusammengewirkt. Na klar, man könnte jetzt sagen, das sind ja die großen Namen und wir sind kleine Lichter. Das sind große evangelistische Dienste und wir sind nur eine Gemeinde. Aber ich glaube, das ist falsch gesehen. Das sind Namen, die Jesus groß gemacht haben. Nicht ihre eigenen Namen. Sie haben ja alle diese Taten nicht aus der eigenen Kraft getan. Und das haben sie auch immer wieder deutlich gesagt. Ich erinnere mich an einen Vorgang, wo eine Frau, die in einem Gottesdienst von der Catherine Kuhlmann geheilt wurde, nach ein paar Minuten sagte, ich glaube, meine Krankheit kommt wieder. Bitte helfen Sie mir. Worauf die Catherine Kuhlmann sagte, ich kann Ihnen nicht helfen. Gehen Sie zu Jesus. Nun, was heißt das für uns? Für uns heißt das, wir haben keine Ausrede. Also wir können erstens nicht behaupten, dass das im ersten christlichen Jahrhundert aufgehört, das ist totaler Unsinn. Und wir können auch nicht sagen, wir sind als Gemeinde zu klein oder wir sind als Menschen zu klein. Wenn ich an Smith Wigglesworth denke, der hatte nicht mal die Gelegenheit, zur Schule zu gehen. Wir alle haben diese Gelegenheit gehabt. Wir können alle lesen und schreiben. Wir können unsere Bibel selbst lesen, was der erst gelernt hat, als seine Frau ihm Lesen und Schreiben beigebracht hat. Wir können auch nicht sagen, wir sind eine Gemeinde und kein evangelistischer Dienst, weil die Gemeinde von Jesus als evangelistischer Dienst vorgesehen ist. Wir sind ein evangelischer Dienst, wenn wir das tun, was Jesus uns gesagt hat. Und deswegen sollten wir ruhig den Mut haben, zu glauben, dass bei uns was gehen kann. Im Übrigen haben alle Kleinen angefangen. Bonke hat mit seinem Dienst in Afrika angefangen, indem er sich mit einer Ziehharmonika an die Straßenecke gestellt hat und christliche Lieder gesungen hat. Das hat Leute angezogen, da hat er zu ihnen gesprochen. Das war viel kleiner als hier. Trauen wir unserem Gott etwas Großes zu? Wir dienen einem großen Gott. Es ist ja nicht unsere Kraft, mit der wir das machen sollen. Ja, die Geschichte kann ich dann zum Schluss gerne auch noch zum Besten geben. Er ist berufen worden von Gott, das ist klar. Und sein Vater war davon nicht begeistert. Sein Vater war zwar Prediger, aber er hat einen anderen Sohn als Prediger vorgesehen. Und Bonke sollte was anderes, also sein Reinhard sollte was anderes machen, weil er in der Familie das Enfant terrible war. Nicht mit Absicht, aber immer wenn irgendwas war, war er's. Und er war in einem Gottesdienst, wo sein Vater predigte. Und da empfing er die Aufforderung von Gott, er muss ja so ein Kind von 10, 12 Jahren gewesen sein, geh zu der Frau, die da 4 Reihen vor dir sitzt und lege die Hände auf. Und da ist er unter den Stühlen durchgekrochen, weil er genau wusste, wenn er jetzt aufsteht, wird der Vater sofort sagen, setz dich hin und mach hier keinen Unsinn. Ja. Und er ging also unter den Stühlen durch, bis hinter dieser Frau war. Und dann stand er hinter der Frau auf, so dass der Vater ihn nicht sehen konnte und legte ihr die Hände auf, weil ja ihm das befohlen war. Ohne zu wissen, was dann passiert. Die Frau schrie auf und sprang auf. Und der Vater sah streng auf seinen Sohn und sagt, was hast du mit der Frau gemacht? Und da schrie die Frau, ich bin geheilt. Also, das war diese kleine Geschichte. Kommen wir zurück zum Thema. Suchen wir die Nähe Jesu, suchen wir die Nähe des Heiligen Geistes. Strecken wir uns nach mehr Erfüllung durch den Heiligen Geist aus. Gehen wir vorwärts auf dem Weg der Heiligung. bitte, bitte daran denken, wenn wir getauft sind und den Heiligen Geist empfangen haben und zu Jesus gehören, ist das wunderschön. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, das ist ein Anfang der Geschichte. Wir müssen auf dem Weg der Heiligung fortschreiten. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist genau zu diesem Zweck auch gegeben, dass er an unserer Heiligung arbeitet. Nicht immer schmerzfrei, kann ich euch sagen. Gehen wir vorwärts auf diesem Weg, der uns Jesus ähnlicher macht. Schauen wir nicht auf unsere Probleme und unsere Wehwehchen, sondern schauen wir auf Jesus. Je mehr wir Gott vertrauen, desto mehr werden wir von seiner Herrlichkeit sehen. Das hängt direkt zusammen. Wenn wir ihm was zutrauen, dann wird was geschehen. Und wenn wir ihm nichts zutrauen, dann wird auch nichts geschehen. Diesen Vertrauensvorschuss, diesen Glaubensvorschuss, den müssen wir bringen, sonst geht nichts. Darauf wartet Gott. Er wartet darauf, dass wir ihm wenigstens ein kleines bisschen vertrauen, damit er an uns wirken kann und durch uns wirken kann. Ist das zu viel verlangt? Jesus hat mal gesagt, ein Glaube so groß wie ein Senfkorn reicht schon. Raffen wir uns auf, bringen wir das Senfkorn zusammen. Amen. Schwierigkeiten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr schenke in euren Geist und in eure Seele und euren Verstand hinein die Gewissheit, Kinder Gottes zu sein, die immer unter der Liebe des Vaters stehen, und bei allem, was der Vater von uns möchte, dass wir es tun sollen, mit seiner Kraft ausgestattet sind. Lass uns diese Erkenntnis nicht nur in den Verstand kommen, sondern auch ins Herz. In Jesu Namen. Amen.